Predigtext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, in einem Zusammenhang der Fragen der Jünger Jesu an den Auferstandenen und seiner Antwort an ihn. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, so dass er ihren Blicken entschwand. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein. Diesen Satz des Predigttextes möchte ich gerne für unsere englisch sprechenden Gäste übersetzen. The text is in the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, and says, you will receive the Worte, liebe Gemeinde, auch Worte der Bibel, die in uns falsche Vorstellungen wecken. Wir füllen solche Worte mit unseren Vorstellungen, Wünschen, Sehnsüchten und Erwartungen. Das Wort "Ihr werdet Kraft empfangen" ist sehr dazu angetan, das in uns zu bewirken. Die Frage nach der Kraft ist nämlich eine elementare Frage unseres Lebens. Sie bestimmt unser Dasein Tag für Tag. Sie bestimmt unser Lebensgefühl und unsere Lebensfähigkeit. Auch unsere Leistungsfähigkeit. Ohne Kraft läuft nichts in diesem Leben. Nicht nur in Technik und bei Maschinen. Es betrifft auch Pflanzen, Tiere und Menschen. Ohne Kraft geschieht nichts. Nun scheint es da bevorzugte Menschen zu geben, die mit einem besonderen Maß an Kraft ausgestattet sind. Sie können aus dem Vollen schöpfen. Und ihre Leistungsfähigkeit ist schier unbegrenzt. Wir beneiden sie. Dann gibt es solche, die scheinbar benachteiligt wurden bei ihrer Schöpfung durch Gott. Sie ringen täglich um das Maß an Kraft, um den Tag zu bestehen. Nach der Erfüllung ihrer nötigsten Pflichten sind sie erschöpft. Und es bleibt ihnen kaum Kraft, etwas Lustiges zu unternehmen, das über ihre Pflichten hinausgeht und ihnen auch so ein Gefühl von Lebensfreude vermittelt. Sie müssen immer kämpfen um ihre Kraft. Die meisten von uns mögen sich irgendwo dazwischen ansiedeln, als Menschen mit mehr oder weniger Kraft, je nach Alter, Gesundheit und Lebenssituation. Wenn wir dann der Bibel begegnen, freuen wir uns, wenn wir auf Worte stoßen wie etwa diese: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Oder: Ihr werdet Kraft empfangen. Der Satz gehört zu den letzten Worten Jesu an seine Jünger, bevor er ihren Blicken entschwand. Liest man die folgenden Kapitel der Bibel, so begegnet man tatsächlich Berichten von Männern, die scheinbar gewaltige Kraft hatten. Selbst der Schatten eines Petrus hat noch Menschen von Krankheiten geheilt, wenn er durch die Straßen ging und zufällig sein Schatten auf sie fiel. Aber wiederum täuscht das Bild. Wo war die Kraft eines Petrus, als er in die Verlegenheit kam zwischen gesetzestreuen Menschen und seiner freiheitlichen Verkündigung? Auf einmal war sie weg und er musste sich sagen lassen: Petrus, du heuchelst. Wir täuschen uns leicht, wenn wir die Bibel lesen und in uns die Worte Bilder wecken, wie wir es gerne hätten. Vielleicht müsste man genauer sagen, wir täuschen uns in dem, was und wie wir es lesen. Ich glaube, jeder Satz, der hier steht, ist wahr. Aber die Wahrheit unseres Herzens ist, dass ich mich leicht täuschen lasse durch Worte und Berichte, die auf mein Bedürfnis nach Lebenskraft treffen. Das nun ist nicht zu beklagen und schon gar nicht zu verurteilen. Aber es ist erforderlich, dass wir unserem Bedürfnis nach notwendiger Lebenskraft in der Bibel begegnen und dann dem Wort der Bibel eine eigene Wahrheit zugestehen, sodass die Bibel uns begegnen kann und wir dem Wort der Bibel begegnen können. Und wenn wir diesem Wort begegnen, dann mag es geschehen, dass behutsam und liebevoll, wenn auch schmerzhaft, unser Herz und seine Vorstellungen gewandelt werden. Jesus sagt in der Tat: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und er ergänzt: Und werdet meine Zeugen sein. Dieser Zusammenhang ist für unser Verständnis von Kraft im Blick auf die Bibel und die Verheißung entscheidend. Es geht um eine Kraft des Geistes und nicht um eine Kraft des Leibes und der Seele. Es geht um die Kraft des Zeugnisses von Jesus, also um die Art, wie wir reden und was wir sagen über ihn und über uns. Denn es gibt das eine nicht ohne das andere. Mit anderen Worten, die Verheißung Jesu, dass seine Jünger Kraft empfangen werden, wird sich unweigerlich mit ihren Vorstellungen vom Leben konfrontieren und sich nicht einfach in ihr Leben hineingießen und ihnen Kraft geben, das zu tun, was sie tun wollen und wie sie sich das Leben vorstellen. Unweigerlich soll sich unsere Vorstellungen vom Leben konfrontieren und auseinandersetzen mit diesem Wort Jesu. Das heißt, unsere Kraft und Kraftlosigkeit wird Gottes Kraft und Ohnmacht, Gottes Ohnmacht in uns selbst begegnen. Wir Menschen sind nicht so kraftlos, wie es uns manchmal selber vorkommt. Selbst der Ohnmächtigste hat noch ein unbändiges Potenzial von Kraft in sich. Er kann ein Heer von Helfern in Bewegung setzen. Ich sage Ihnen, wenn Sie hier ohnmächtig werden, dann werden sich viele Menschen um Sie kümmern und sorgen und Sie werden sich morgen nicht mehr retten können, vor Nachfragen, wie es Ihnen jetzt wohl geht. Ich denke, wir haben tatsächlich viel Kraft. Und auch und gerade dann und dort, wo wir uns ohne Kraft vorkommen. Die Kraft unseres Körpers hängt aufs Engste zusammen mit der Kraft unserer Seele und unseres Geistes. So kann es zum Beispiel geschehen, dass es unsere persönliche Lebensentwicklung es uns nicht erlaubt, nicht genügend erlaubt, mit den inneren geistigen und seelischen Kräften, die wir haben, ins Leben hinein etwas sinnvoll zu gestalten und auszudrücken. Vereinfacht gesagt, wir sagen, wir sind gehemmt. Dann aber sind wir nicht kraftlos, sondern die Kraft richtet sich nach innen und macht uns depressiv, blockiert uns auf allen Ebenen bis hinein in den Körper. Ja, die Kräfte, die wir haben, vermögen in uns ein Werk der Zerstörung anzurichten, weil sie den aufbauenden Weg ins Leben nicht gefunden haben. Dabei gibt es eine ungeheure Auswirkung auf andere Menschen, wenn wir so scheinbar ohne Kraft sind und alle wollen uns helfen. Und wie fühlen wir das dann? Bedrängend. Es kann aber auch geschehen, dass wir zu den Glücklichen gehören, die gefragt sind im Leben, denen es gelingt und die gelernt haben, ins Leben hineinzugestalten und die ihre Kraft bis zur Erschöpfung verausgaben. Das wiederum kann ein äußerst befriedigendes und erfüllendes Lebensgefühl mit sich bringen. Es kann aber auch sein, dass dabei der innere Mensch verhungert. Weil das Leben uns etwas nicht geben kann. Weder den Begabten, noch denen, die glauben, dass sie Mangel haben an Begabung. Weder den Starken, die Möglichkeit haben, ins Leben hinein zu gestalten, noch jenen, die sich schwach vorkommen und sich mit ihren inneren Kräften selbst auseinandersetzen müssen. Das Leben kann uns etwas nicht geben. Es kann in uns keine neuen Menschen schaffen. Das zeigen all die Erfolgreichen. Sie mögen stark sein, aber nicht neu. Jesus hat seine Jünger gelehrt, das Geheimnis dieses Inneren gelehrt, das Geheimnis jenes Verborgenen, für das es viele Ausdrucksformen im Evangelium gibt. Es geht um das Reich Gottes in uns beispielsweise oder in der Sprache des Paulus der innere Mensch oder der Mensch des Geistes. Das kann uns das Leben nicht geben. Im Gegenteil, wer erfolgreich ist, läuft Gefahr, ein Abhängiger und Süchtiger seines Erfolgserlebnisses zu werden. Natürlich kann einer, der so lebt, nicht genug klagen. Auch er ist ja erschöpft. Und er baut sich an der Bewunderung oder vielleicht auch ein bisschen am Neid der anderen. Diese Vorgänge mögen sich in so fein disziplinierter Art abspielen, dass man das kaum merkt, was da in einem vor sich geht. Und es ist erst das Gefühl der Kraftlosigkeit vielleicht einmal an seiner äußersten Grenze. Es ist das Gefühl einer Ohnmacht, vielleicht gerade in oder nach einem großen Erfolg, das in uns den Schrei weckt: Gott, hilf mir und gib mir Kraft. Aber die Kraft, die Gott verheißt, ist anderer Art. Damit kein Missverständnis entsteht: die Kraft unseres Körpers, die Kraft unserer Seele und die Kraft unseres Geistes, alle Kräfte der Natur, sind Kräfte Gottes. Gott hat sie erschaffen und er hat sie uns anvertraut. Er hat uns in eine Welt hinein erschaffen, mit dem Potenzial der Kräfte, die es in uns und in anderen und überall gibt. Aber jeder, der sich mit Kraft auseinandersetzt, weiß, dass diese Kräfte der Vergänglichkeit und dem Tod anheimgestellt sind. Sie vergehen. Warum wollen wir jetzt nicht untersuchen? Ob wir es jemals herausfinden könnten, ist eine andere Frage. Aber die Bibel ist nicht an Erklärungen interessiert, sondern an einer Beschreibung von Zusammenhängen und Tatsachen. Und die Tatsache der Vergänglichkeit unserer Kraft, und wer hätte das nicht schon gespürt, ist beängstigend. Das Bewusstsein des Todes zieht sich durchs Leben. In Erschöpfung. Am Ende der Kraft ahnen wir den Schatten der Endgültigkeit des Vergehens und spüren somit etwas von jener Macht der Sünde in dieser Welt, die sich ausdrückt in Vergänglichkeit und Tod. Darum gilt es, jener verheißenen Kraft, von der Jesus spricht, volle Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit wir einen Sinn bekommen für jene Andersartigkeit dieser Kraft. Und wer das zu begreifen beginnt, hat Grund zur Hoffnung. Gottes Kraft spricht uns die vorhandene Kraft nicht ab. Gottes Kraft verachtet oder verurteilt unsere natürlichen Kräfte und Begabungen nicht. Aber Gott liebt uns. Und seine Liebe bedeutet, dass er uns der Vergänglichkeit nicht preisgibt. Darum die Verheißung der Kraft des Geistes. Und zwar des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes mag vorübergehend auch den Leib eines Menschen mit besonderer Kraft erfüllen. Es gibt solche Beispiele im Alten Testament, Simson. Als Gott ihn für einen Augenblick mit Kraft erfüllt, war er zu übermenschlicher Leistung fähig, zur Zerstörung. Aber die Kraft des Heiligen Geistes ist kein Bodybuilder, kein geistliches Psychopharmakon, kein Aufputschmittel, damit man sich besser fühlt. Keine übermenschliche Intelligenzreserve, auf die man zurückgreifen könnte, wenn einem die Gedanken ausgehen. Es ist eine erschütternd einfach beschriebene Kraft, die Kraft, Jesus zu bezeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist einfach erschütternd, wie schnell die Christenheit sich mit der Geografie beschäftigt. Jerusalem, Samaria bis an die Enden der Erde. Und in unserer Generation hat man sich wieder einmal vorgenommen, vor Ende des Jahrtausends das Zeugnis Christi bis an das Ende der Welt. Aber was heißt denn das, Jesus zu bezeugen? Ich weiß, die einen kriegen wieder einen inneren Schüttelfrost. Ich weiß, sie kriegen gleich wieder Angst, weil sie entweder noch nicht oder nicht genug getan haben im Blick auf das Zeugnis Jesu. Ich las kürzlich in einem Buch eine erfrischende Begebenheit eines eifrigen jungen amerikanischen Missionars, der gefunden hat, er war so begeistert von Billy Graham in Amerika, dass er fand, er werde der Billy Graham Brasiliens werden und ging als Missionar nach Brasilien. Und er war so begeistert von den Zeugnissen seiner Professoren, von denen einer sagte, immer erzählte, wenn er in einen Bus steigt und sich neben einen wildfremden Menschen setzt, dann steigt er aus und ist bekehrt. Und dann hat er gesagt, das mache ich auch, und steigt in einen Bus neben einen fremden Menschen und bezeugt, und als der aussteigt, ist er wütend auf ihn. Dann war er am Boden zerstört. Hat sich gefragt, das habe ich falsch gemacht. Und so gibt es Menschen, die sind ein Leben lang fixiert von dem, was es heißt, Zeuge Christi zu sein. Jesus ist das Evangelium. Jesus hat nicht einfach und nur Evangelium verkündigt. Jesus hat Evangelium verkörpert. Wer Jesus bezeugt, bezeugt ein Leben. Und wenn es nicht Leben ist, dann bezeugt er eben nicht Jesus. Dann wird Jesus zu einer Formel, zu einer Floskel, zu einem Code, meint er. Aber es ist ein totes Wort. Jesus ist das Evangelium, die gute Nachricht für und über den Menschen. Es ist jenes heilbringende Wort Gottes. Es ist gut. Lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft, spricht der Herr, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das widerspricht unseren Erwartungen und unseren Vorstellungen von der neuen Kraft und Aufliegen. Wie Adler. Aber in diesem Wort mischt sich eine Andersartigkeit in das natürliche Kräftespiel unseres Menschseins und bringt mit sich Erlösung. Erlösung darüber, immer stark sein zu müssen. Erlösung darin und davon, in der Kraftlosigkeit an sich zu zweifeln und zu verzweifeln. Erlösung davon, unser Heil in menschlicher Stärke, Ansehen und Kraft zu suchen. Wenn das Zeugnis von Jesus ein reines Lippenbekenntnis ist, das wir bis an die Enden der Erde verbreiten, dann werden wir es in der Kraft des Menschen tun und nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und was der Mensch in der Kraft des Menschen getan hat in der Geschichte, führt zum Tode der Menschheit und nicht zu ihrer Rettung und Erlösung. Das Heil kommt nicht aus der Kraft des Menschen. Bei allem Respekt und aller Freude an der Kraft des Menschen. Sondern das Heil kommt aus der Kraft des Geistes Gottes, verkörpert in der Person Jesu Christi. Wer persönlich nicht durch dieses Feuer geht, das dort brennt, wo der Geist Gottes sich hineinmischt in das Kräftespiel unseres Lebens und unserer menschlichen Kräfte, der wird mit seiner Kraft anderen ein Feuer bereiten, in dem sie verbrennen. Wer selbst nicht sich diesem Gericht des Geistes stellt, wird andere richten, statt sie zu begnadigen. Wer sich aber diesem Gericht des Geistes stellt in seiner Ohnmacht oder Stärke, wird Hoffnung fassen für sich selbst, auch und gerade an der Grenze seiner Kraft, Kraftlosigkeit und Ohnmacht. Und er wird Hoffnung bedeuten für andere. Ist es nicht eigenartig, dass unsere Welt voll ist, unsere Gesellschaft in unserem Land, über die anderen will ich nicht reden, voll ist von einem Hunger danach, Kraftlosigkeit und Versagen anderer Menschen zu sehen und zu hören? Zieht sich nicht, vor allem in den therapeutischen Ebenen, dieser Zug durch unsere Gesellschaft, sei schwach, wenn du schwach bist, bist du mir nah. Wir ertragen die Starken ja letzten Endes gar nicht. Die machen uns fremdfühlend und einsam und allein, weil wir glauben, wir müssten sein wie sie. Und wenn wir sind, fühlen wir uns elend. Also suchen wir die Gemeinschaft mit denen, die auch schwach sein können. Und dann fühlen wir uns wieder wohl. Das mag für den Moment ein gutes Erlebnis sein, auf die Dauer eine Katastrophe. Das kann uns doch nicht retten. Das vereinigte Geheul der Schwachen kann doch kein Wort der Erlösung sein, weder für uns noch für die anderen. Und wer kennt nicht die Gespräche? Fangen Sie an, einem von sich und seinen Problemen zu erzählen. Nach 2 Minuten sind Sie bei den Problemen des anderen. Ermutigt erzählt er Ihnen von seinen und hört Ihren nicht mehr zu. Kann sehr enttäuschend und frustrierend sein. Wer hält noch aus, wenn ein anderer von sich spricht? Hält Stand und hört zu? Es entsteht keine Gemeinschaft, wenn die Schwachen gemeinsam ihre Schwachheiten bezeugen. Zum Trost, es entsteht auch keine Gemeinschaft, wenn die Starken untereinander sich rühmen ihrer Stärke. Da muss man auch mal zugehört haben, wie sie ständig übertrumpfen wollen, wo eine Bilanz besser sein muss als die des anderen und wo sie alle immer nur sich stark machen müssen in ihrer Stärke. Zum Schluss geht jeder einsam nach Hause, in die Einsamkeit seiner Stärke. Nein, Gemeinschaft entsteht durch den Heiligen Geist. Und es gibt für den Menschen keine andere Möglichkeit zur Gemeinschaft. Gemeinschaft entsteht durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist mischt sich in unser Kräftespiel von Stärke und Schwachheit. Und schafft in uns die Schau für das, was Jesus ist. Nicht eine Geheimformel, sondern gelebtes Leben Gottes, gelebtes Evangelium Gottes im Kräftespiel dieser Welt. Und auch in ihm war beides, Kraft und Schwachheit. Macht und Ohnmacht. Und in den Dimensionen dieser Welt war es scheinbar die Schwachheit, in der er starb. Hier aber, in diesem Bericht, nehmen wir teil an dem Geheimnis Gottes in diesem Tod, der in den Augen der Welt der Sieg der Starken über den Ohnmächtigen war, und erleben, dass Gott nicht einfach automatisch zu dem Schwachen steht, das wäre ein fauler Trick, weit verbreitet unter gläubigen Menschen, sondern dass Gott in seiner Liebe zur Wahrheit seines Sohnes steht, ob er stark oder schwach ist. Ihn sieht, ihn. Ihn liebt, ihn. Und er in seinem Leben nichts anderes tat, als was ihm gegeben und anvertraut war. Im Zusammenhang dieser Kraft Gottes zu leben. Eine Kraft, über die er nicht im Sinne unserer menschlichen Sehnsucht verfügte. Darum war er willig, auch in der Stunde seiner Ohnmacht und Schwachheit, sein Leben zu leben und zu vollenden. Lasst uns nicht nach Stärke streben, die nichts bringt. Lasst uns nicht über Schwachheit klagen, die nicht stimmt. Lasst uns nach der Art der Kraft Gottes suchen, die Licht wirft auf unser Leben, auf Herz und Geist und Sinn und die uns eine Schau gibt und eine Hoffnung. Und Hoffnung kann man einem anderen Menschen nicht geben. Ein anderer Mensch sieht's und nimmt es oder er lässt's. Man kann nicht ein Mensch der Hoffnung sein wollen und sagt, seht einmal, hofft. Man kann nur die Hoffnung leben in Stärke und Schwäche, in Macht und Ohnmacht. In der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist kein christliches immer fröhlich sein. Das ist kein christliches immer lächeln. Das ist die Fähigkeit eines Menschen, die Wahrheit zu schauen und ihr Stand zu halten in der Kraft des Heiligen Geistes. Auch die Wahrheit dieser Welt, ihrer Menschheit und ihrer Geschichte. Und an ihr nicht zu verzweifeln. Weil dieses Wort zum Ausdruck bringt, dass Jesus eingesetzt wird in die Königsherrschaft Gottes. Und nun eingesetzt ist in der Königsherrschaft Gottes. Und was immer in dieser Welt passiert, dieser Königsherrschaft Gottes in Christus niemals entnommen ist, sondern Zeit und Stunde kommt, die dem Vater vorbehalten ist, wenn sein Reich zur Vollendung kommt. Amen. Jesus, du bist eingesetzt durch den Vater in die höchste Autorität über Himmel und Erde, unseren Augen verborgen. Und es ist wohl gut so, dass du den Blicken deiner Jünger entschwunden bist. Aber dein Wort hast du uns gegeben und deinen Geist. Heilvolles, lebendiges Gegenüber auf dem Hintergrund deines Lebens, gefüllt mit Leben und Heil. Mach unser Herz frei von der Angst, damit wir die Wahrheit schauen lernen und im Heiligen Geist die Kraft gewinnen, das zu sehen und zu leben, was du in unser Leben gelegt hast, durch deinen Geist. Lehre uns, Leben zu deuten und zu erkennen und zu verstehen und zu fühlen, als das, was es ist, in deinem Geist, im Heiligen Geist. Lehre uns, uns selbst verstehen, deuten und fühlen im Heiligen Geist als deine Menschen, deine Schwestern und Brüder, als Töchter und Söhne Gottes. Lehre uns im Heiligen Geist die Kraft, das Erbe zu ergreifen, das uns zugedacht ist, und in ihm und aus ihm zu leben. In der Alltäglichkeit unseres Daseins und in den Berufen und Berufungen, in denen wir stehen, und in dem Stand, in dem wir sind. Amen.